Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und dies deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Hallo, Mia.
Yo. Hi.
Hi.
Na?
Was geht?
Ja, was ich weiß nie, was ich auf so diese Frage antworten soll. Was geht? Was geht bei dir?
Ja, nischt.
Nischt. Läuft. Läuft bei mir. Muss ja.
Ja, läuft echt.
Ja, cool.
Ja.
Ja, du bist ja jetzt meine neue Freundin.
Aha, hallo.
Hi.
Und du meine.
Und wir wollen uns in der heutigen Episode über Freundschaft unterhalten. Freundschaft und unser Umfeld, also unsere Bekannten und Freunde, wie die reagiert haben, als wir aufgehört haben zu trinken und wie wir dann auf die reagiert haben und auf deren Trinken, weil das ist ja einfach ein großes Thema.
Ja,
weil man damit ja seinen Freundeskreis auch irgendwie in Aufregung versetzen kann einfach.
Ja, so, man stülpt es plötzlich alles um und sagt, ich komme nicht mehr zum Saufen.
Genau.
Wir müssen jetzt Schach spielen oder irgendwie uns ein Hobby zusammensuchen.
Hast du die Leute gezwungen, Schach zu spielen?
Nein. <Sei. lacht> Nee, aber ich merke, dass ich mir manchmal denke, ach, können wir nicht was machen? So. Also ich war nie so ein Drausi, ich war nie so ein super aktiver Mensch.
Geile Charakterisierung.
ja,
ist tatsächlich einfach so. Ich bin kein Fan von Brettspielen. Das fängt jetzt langsam an, dass es auch schwierig wird, weil wenn ich was machen will, dann sagen die, ja, wir können ja was spielen. Und dann sage ich, ich möchte das aber nicht. Ja, aber das, ich schon merke, dass ich einfach nur rumsitzen, während die anderen saufen, ist zwar auch ab und zu mal okay und auch nett und ich freue mich auch über Partys und so weiter und so fort und das stört mich auch nicht. Interessiert mich halt einfach, also der Mensch interessiert mich vielleicht, aber ja, genau, also das ist so der eine Punkt und der andere ist, dass ich vielleicht aber auch generell mich weniger abends oder auch gerade in der Woche mit Leuten treffe, eben weil ich nicht mehr trinke und keine, das Trinken war halt nur so eine Zusatzmotivation.
Mm, ja.
So. Wie war das denn bei dir?
Zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe zu trinken, da hatte sich mein Freund, also ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich eine Person, die nie viele, ich hatte nie viele Freunde. Ich hatte immer einige enge Freunde. Das war immer so mein Lifestyle. Ich war nie diejenige mit einem großen Bekanntenkreis oder so. Ich habe auch bis heute nicht wirklich Bekannte. Ich weiß nicht, wie man das macht. Und zu dem Zeitpunkt, als ich aufgehört habe, war dieser sowieso ja schon immer enge, intime Freundeskreis schon ziemlich geschrumpft. Weil einige Leute sind weggezogen, andere haben, mit denen habe ich mich überworfen. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, einen langjährigen Freund so verloren, letztendlich auf dramatische Weise, weil dessen Freundin nicht damit klarkam, dass wir befreundet waren. Und andere Leute haben eben einfach, sind ein bisschen ferner gerückt, weil sie zum Beispiel Kinder bekommen haben oder sich in ihre Beziehung so vergraben haben. Und da war es auf eine Art irgendwie traurig, dass mein Freundeskreis dann so klein geworden ist. Andererseits glaube ich, dass es auch für mich das Aufhören ein bisschen leichter gemacht hat, weil ich mich um diesen Aspekt gar nicht sorgen musste, weil die Leute, die da noch da waren, die waren echt so nah an mir dran und so sehr Familie, dass ich auch wusste, dass mein nicht mehr Trinken jetzt keine große Erschütterung in dieser Freundschaft auslösen wird, weil das sowieso dann nur so ein Blip ist, ne? So, also die eine Schulfreundin zum Beispiel, die kenne ich seitdem ich 13 war. Und die Beziehung war immer, also das Trinken war keine Basis für diese Beziehung, also nicht mal annähernd. Ja, also es war bei mir kein Problem. Und ich habe auch nicht durch das Aufhören Freunde verloren. Tatsächlich niemanden verloren. Also es gibt ein paar Leute, die mussten sich dran gewöhnen, dass sie, oder die rufen mich jetzt halt nicht mehr so an, wenn sie auf Party gehen, was mich am Anfang irgendwie verletzt hat, aber auch nicht schlimm. Aber das sind jetzt trotzdem immer noch meine Freunde so. Was so Aktivitäten betrifft, Ich hab das eigentlich ganz gut umgelenkt. Die Leute, die ich so kenne, die trinken überraschenderweise, also für die ist das Trinken halt auch nicht so wichtig. Und mit denen kann ich auch easy sagen, wir gehen jetzt im Park spazieren und trinken dabei Kaffee und unterhalten uns und die finden das nicht komisch oder blöd.
Ja, das muss ich auch meinem Freundeskreis zugutehalten, dass da, also es ist zum Gottes Willen kein Kreis, der jetzt Leute zum Trinken drängt oder so. Und auch, was ich merke, ist, dass die trinken alle gar nicht so viel, wie ich dachte.
Ja.
Die sind, also
das mit dir halt immer, ne?
Mit mir, ja. Ich war halt irgendwie vielleicht so ein gemeinsamer Nenner. Oder vielleicht ist es auch wirklich so, dass sich manche Freunde in meiner Gegenwart ein bisschen zurückhalten. Vielleicht habe ich auch einen guten Einfluss mit meiner, mit meinem Predigen der Nüchternheit, keine Ahnung. Aber ich glaube ja, ganz viel davon ist eben, dass viele haben halt mit mir getrunken und aber jetzt halt nicht immer. Und das finde ich einen total witzigen Effekt, ehrlich gesagt. Also weil ich halt wirklich mir vorher Gedanken gemacht habe und dachte, boah ja, ich bin schon in einem Freundeskreis, kann schon ganz gut trinken. Und dann war ich jetzt letztens halt auf einer Geburtstagsparty. Also natürlich wurde da getrunken und es gab auch Leute, natürlich waren auch Leute angetrunken, aber es gab sehr viele Leute, die mit, weiß ich nicht, mit Limo durch die Gegend gelaufen sind oder mit einem alkoholfreien Bier oder so.
Ja.
Und vielleicht kommt es auch ein bisschen mit dem Alter, dass man irgendwie, wenn man einfach mal so zwei Bier trinkt, dann spürt man das schon so und steckt das nicht mehr so einfach weg und dann ist sozusagen dann irgendwann so eine Kosten-Nutzen-Rechnung da.
Ja, voll.
Ich habe tatsächlich aber einen Freund
Was heißt verloren? Also das war aber in einer vorherigen nüchternen Phase schon. Und es war auch eine depressive Phase. Also ich war nüchtern und depressiv. War nüchtern, weil ich gerade angefangen hatte, Antidepressiva zu nehmen. Und dann, da darf man nicht trinken. Habe ich trotzdem gemacht dann irgendwann.
Wow, da bist du bestimmt die Einzige.
Bestimmt. Also ich hatte auf jeden Fall irgendwie da so 3 Monate oder so, die ich nicht getrunken habe. Und dann habe ich festgestellt, ach, geht ja doch. Und dann habe ich es halt weiter, also so. Aber genau, und da hatte ich so einen Kneipenkumpel. Und mit dem, ja, wir haben uns eigentlich haben wir uns immer nur zum Saufen getroffen. Und irgendwann haben wir uns dann getroffen und wir waren in der Kneipe. Und ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken. Und irgendwie, ich habe so richtig gemerkt, wie er sich langweilt. Ich hatte halt nicht so viel zu erzählen, weil ich halt gerade so hart depressiv war und halt eh nichts erlebt habe. Und alles, also klar ist depressiv sein auch extrem zeitaufwendig und extrem egozentrisch. Es ist halt, also man beschäftigt sich halt ja nonstop damit, wie schlecht es einem irgendwie geht. Ja. Und hatte halt einfach das Gefühl, meine Anwesenheit ist irgendwie jetzt nicht so viel wert. Und dann auch noch nicht zu saufen. Mhm. Und ich konnte sozusagen mich auch dann nicht künstlich mit Alkohol vielleicht diesen Zustand irgendwie überdecken. Man hebt sich da ja nicht raus, man überdeckt vielleicht oder gibt irgendwie einen Energieschub oder so, der dann kurzfristig dann funktioniert für jemanden. Und in dem Moment habe ich mich dem verweigert, quasi kurzfristig für eine Person zu funktionieren und hatte das Gefühl, er langweilt sich, hat er mir auch irgendwie gezeigt. Wir haben uns in der Kneipe verabredet, ne, eigentlich dachte ich mehr oder weniger an Abend und er ist irgendwie nach einer Dreiviertelstunde oder so gegangen. Ich war krass verletzt und habe mir irgendwie gedacht, scheiße, was, ich war ja auch eh depressiv, weil es halt irgendwie
dann auch gepasst, bestätigt.
Also, richtig, ja, genau, so. Und bin aber im Nachhinein irgendwie froh, er hat sich noch ein paar Mal irgendwie so versucht, bei mir zu melden oder so, und ich habe da aber nicht mehr groß drauf reagiert. Also ich habe ihm das tatsächlich nochmal gesagt. Wir haben uns noch einmal getroffen und da habe ich ihm das gesagt, wie sehr mich das zu dem Zeitpunkt verletzt hat. Und dachte auch, ja, die Freundschaft, das wird sich schon wieder zurechtrücken. Aber ich habe dann einfach gemerkt, ich habe einfach kein Interesse mehr.
Ja.
Kein Interesse mehr, mich mit dem zu treffen.
Ja.
So, genau, das war der eine Freund, Bekanntschaft, wie auch immer,
ja,
der quasi gegangen ist.
Also mein Umfeld hat sich schon sehr verschoben jetzt in den 2,5 Jahren, in denen ich nicht mehr trinke. Aber es ist jetzt nicht, also ich würde nicht sagen, dass es primär daran liegt, dass ich eben Leute aussortiert habe, mit denen ich nicht mehr trinke oder mit denen ich früher getrunken habe und jetzt nicht mehr trinken kann, sondern ich bin viel sensibler geworden, was unangenehme Gefühle betrifft. Also ich hatte eine Freundin, die immer sehr negativ war. Also die hat ihre eigenen Issues, sie ist vielleicht auch depressiv ein bisschen oder sie lebt auch mit einem Trinker zusammen, der nicht aus seiner Trinkerei rauskommt und sie ist halt so ein bisschen auf so einer co-abhängigen Schiene und die hat sich immer sehr um sich selbst gedreht. Und ich war lange mit ihr befreundet. Also wir kannten uns aus der Uni, wir haben zusammen studiert und hab das immer so, ich konnte auch mit ihr gut trinken, das kommt vielleicht noch dazu. In der Nüchternheit, ich komme viel schneller an meine Grenzen, wenn jemand zum Beispiel sich nur beschwert oder wenn ich das Gefühl habe, es gibt nur Smalltalk oder wenn ich das Gefühl habe, jemand lädt nur sein Zeug bei mir ab und zieht Energie, dann kann ich das, ich kann das halt nicht mehr so richtig kompensieren, weil mich das Kraft kostet und weil ich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss mit meiner Kraft haushalten. Und deswegen bin ich auch mit Menschen echt wählerischer geworden. Also es klingt, ich finde das schlimm, das zu erzählen, weil es so krass arrogant klingt. Also ich habe immer das Gefühl,
aber ich finde, warum ist denn wählerisch zu sein, also auszuwählen, mit wem man seine Zeit verbringt und auf wen man auch Energie verwendet. Ich finde das überhaupt nicht arrogant.
Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann stimmt das schon auch, aber ich habe dann immer das Gefühl, das ist so, Das klingt so wie Kapitalismus. Weißt du, wie so Emotionskapitalismus, dass ich sage so, du bringst mir nichts, du bist mir zu energieaufwendig und deswegen will ich jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben.
Aber also das finde ich einen super interessanten Punkt. Ich habe halt das Gefühl, dass bei Freunden oder bei Bekannten oder ehemaligen Freundinnen, wie auch immer, bei denen das so war, dass ich gemerkt habe, boah krass, ich weiß nicht, ob ich das kann, war es oft auch so, dass es ein sehr unausgeglichenes Verhältnis war. Dass ich das Gefühl hatte, wenn ich was habe, kann ich mich nicht im selben Umfang vielleicht fallen lassen oder darauf zählen, dass jemand hilft oder wie auch immer. Und also zum Beispiel bei meiner besten Freundin ist es so, wir helfen uns sehr, sehr viel gegenseitig. Wir verbringen sehr viel Zeit miteinander und wir schicken uns auch Sprachnachrichten darüber, wie unser Tag war und und auch mehrere Updates zwischendrin.
Ja.
Also und das ist nichts, was es belastet mich in keinster Weise, da Energie reinzugeben, weil es Gegenseitigkeit ist und weil wir achtsam miteinander umgehen, dass wir zum Beispiel sagen, ne, so, hey, wenn es gerade nicht passt, ist das voll in Ordnung und hey, achte du auch auf deine Energie und ich nehme nichts von ihr selbstverständlich einfach, ja, ich nehme nichts von ihr selbstverständlich und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie mit einer Selbstverständlichkeit von mir nimmt. Und das hat ja auch wieder was mit Respekt zu tun. Oder? Also ich weiß, also wenn du meinst sozusagen, dieses Haushalten mit Energie ist ja schon die Frage, was sind das für Beziehungen, in denen du das Gefühl hast, dass du auch richtig haushalten musst?
Ja, das stimmt. Allein darüber nachzudenken, ja, wenn es schon so wie ein Krampf klingt, ist es dann wahrscheinlich auch irgendwie eine Beziehung, die man hinterfragen sollte. Ne? Ja, ich habe mich da neulich mit einer anderen langjährigen Freundin drüber unterhalten, über die Frage, wie man halt mit langjährigen Freunden umgeht, wie man mit Leuten umgeht, die eben schon allein deswegen wertvoll sind, weil man sie schon so lange kennt. Weil das ist ja ein Wert an sich irgendwie, ne? Dass man sich kennt, als man noch studiert hat oder als man noch irgendwie pubertiert hat oder so. Das ist ja krass, das ist ja unbezahlbar. Du wirst nie wieder jemanden finden, der dich kennt, als du 17 warst oder 22 oder so.
Ja.
Und dann denke ich mir halt, dass man vielleicht mit solchen Leuten dann eher nachsichtig ist, weil die eben so einen Teil von der eigenen Vergangenheit oder bewahren oder so. Aber ja, also trotzdem hast du schon recht mit dem Respekt und mit dem Haushalten und so.
Ich finde das interessant, was du gerade meintest mit den, also, ne, und den langjährigen Freunden, weil zum Beispiel so meine besagte beste Freundin, mit der bin ich auch zur Schule gegangen und die lebt auch da, wo ich auch lebe. Und wir sind jetzt quasi Nachbarinnen, waren wir nicht schon immer, aber das hat sich jetzt so ergeben, dass Leute sind immer überrascht, dass wir uns schon so lange kennen, weil sie halt eine Person ist, die würde ich jeden Tag wieder wählen. Ich würde mich jeden Tag wieder mit dir anfreunden.
Ja.
Und es gibt halt manche Leute, also habe ich jetzt persönlich nicht, aber hatte ich in der Vergangenheit langjährige Freunde, mit denen ich vielleicht nicht befreundet gewesen wäre, wenn wir uns nicht schon so lange gekannt hätten. Und ich muss sagen, bei allen meinen Freunden, Shoutout, bei allen meinen langjährigen Freunden, die würde ich jeden Tag wieder anfreunden, befreunden.
Ich auch. Also bei denen, die noch übrig sind, aber ich würde ihnen jetzt nicht mehr begegnen. Es gäbe gar nicht mehr die Chance. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, wir haben uns kennengelernt in der 7. Klasse. Und jetzt sind wir halt erwachsen und so und unsere Lebensrealitäten sind mittlerweile so auseinandergedriftet, dass wir uns einfach nicht mehr anfreunden würden, weil wir uns nicht mehr, es gäbe keinen Kontext, in dem wir uns begegnen könnten. Und das ist eben auch so eine Sache, die das eben schützenswert macht. Also ich weiß, die eine, die gibt's halt nur von früher sozusagen. Weil, weißt du, was ich meine?
So, ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Die würde ich jetzt, die hängt halt in der Kita ab mit ihrem Sohn und ist Lehrerin im Umland und so. Das ist einfach, die würde mir nicht begegnen. Meine Lebensrealität ist halt irgendwie urban und kreative Szene. Die Leute, die ich treffe, sind halt Designer und Filmleute oder so und nicht so Leute wie sie. Und ich bin total froh, dass wir noch befreundet sind. Richtig glücklich. deswegen hadere ich halt so ein bisschen mit den Leuten, die ich aus Energiegründen gehen lassen muss, weil ich immer denke, das ist so schützenswert.
Ja, es kommt einfach sehr auf die Freundschaften an. Also es gibt ja auch Freundschaften und gerade die langjährigen sind für mich, die viele funktionieren genau so, dass man sieht sich eine ganze Weile nicht, man schreibt sich auch eine ganze Weile nicht. Ich bin notorisch im Geburtstage vergessen.
Naja,
so, also und man, wenn man irgendwie Glück hat, spricht man oder schreibt man vielleicht irgendwie einmal im Jahr, aber wenn man dann zum Beispiel zufällig in der Stadt ist oder wenn sonst irgendwie ein Anlass ist, dann weiß ich auch nicht, ja, dann meldet man sich und das ist irgendwie so, wie als sei jetzt nicht groß Zeit vergangen, außer natürlich, dass man sich updaten muss, so, was macht dein Leben?
Ja.
Und dann, aber es ist nicht so.
Man muss nicht warm werden.
Genau, man braucht keine emotionale Aufwärmphase oder so.
Genau.
Dafür sind übrigens auch ehemalige Mitbewohner und Mitbewohnerinnen super.
Die kennen die ganzen dunklen
den
Ecken.
Ganzen Shit. Die haben den Badmülleimer gesehen.
Oh Gott.
Ja.
Und ihn selber mit voll gemacht.
Mhm. Yes.
Ja. Hast du neue Freunde? Also hast du Leute, die so kurz erst deine Freunde sind, dass sie dich nicht betrunken kennen?
Naja, also es gibt ja schon so Kontakte über so die Sober-Community, so du kennst mich jetzt nicht betrunken oder, aber ich würde sagen, wirklich Leute, mit denen ich mich jetzt regelmäßig treffe oder die, ich sag mal so in meinem Lebensumfeld sind und nah an meinem Alltag, glaube ich nicht, aber du ja sicherlich schon, oder?
Ja. Ja, bei mir ist ja ein bisschen Zeit vergangen und also mein bester männlicher Freund, den habe ich kennengelernt ein paar Monate bevor ich aufgehört habe zu trinken. Und die Story ist aber ein bisschen weird, weil wir haben uns kennengelernt auf Tinder und wir haben gematcht und haben ein Date geplant und dann kam es aber nicht zu dem Date, weil ich war irgendwie verreist. Und dann war er verreist und dann haben wir immer nur geschrieben und dann ist er 3 Monate in die USA gegangen, nach Kalifornien, um da zu arbeiten. Und wir haben uns in der Zeit, wo er weg war, in diesen 3 Monaten, jeden Tag eigentlich mehrmals am Tag Sprachnachrichten hin und her geschickt.
Süß.
Und voll einfach uns ohne Filter unser komplettes Leben erzählt. Ohne uns jemals live gesehen zu haben.
Ne?
Also 3 Monate lang, ohne jemals getroffen zu haben und so. Und in der Zeit habe ich aufgehört zu trinken und habe ihn da auch so ein bisschen dran teilhaben lassen. Nicht so wirklich, weil ich habe ja am Anfang nicht so wirklich drüber geredet, dass ich aufgehört habe. Und er wusste natürlich auch nicht, dass es ein Thema für mich war, weil er kannte mich ja nicht. Und als er dann wieder kam, wir uns das erste Mal begegnet sind, war ich dann ja sober. Und dann haben wir uns halt so richtig live kennengelernt. Er ist halt so, also es gab ein paar Sprachnachrichten, die ich ihm gemacht habe, wo ich sehr betrunken war. Aber das zählt nicht so richtig, weil so betrunken gesehen hat er mich nie. Genau, und abgesehen davon mein Freund, der hat mich natürlich auch nie betrunken erlebt. Den kenne ich ja noch nicht so lange. Nee, aber ansonsten, also ja, neue Bekannte habe ich, aber Freunde, die sind eigentlich alle immer noch von früher.
Eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem, wie unterstützend Freundschaften sein können, ist die Story meiner besten Freundin. Sie ist Fotografin und hat für ein sehr cooles Fotoprojekt, brauchte sie irgendwie eine Wohnung. Und zum Shooten und zum Licht aufbauen und so. Und das kannte, dass das da ein bisschen stehen bleiben kann. Und ich war im Urlaub. In meinem Erweckungsurlaub, in dem ich nüchtern geworden bin, in Serbien und Griechenland und habe ihr meine Wohnung zur Verfügung gestellt für die Zeit. Und also ich muss zugeben, es war auch noch, also so ein bisschen Abwasch war noch in der Spüle, weil ich wusste, sie kommt an dem Tag noch. Und dann habe ich ihr noch geschrieben und meinte so, kannst du vielleicht noch den Abwasch fertig machen, damit er da nicht 2 Wochen lang rumgammelt und so. Und ich hatte mir schon gedacht, dass sie halt fürs Shooting die Wohnung nochmal so ein bisschen, vielleicht, weiß ich nicht, nochmal durchsaugt oder so, weil sie auch ein höheres Sauberkeitsempfinden hat als ich. Naja, auf jeden Fall kam ich nach diesen 2 Wochen wieder. Ich hatte meine Erkältung mehr oder weniger überstanden. Ich hatte den festen Entschluss, nüchtern zu bleiben und nicht mehr zu rauchen. Und ich kam in meine Wohnung und die komplette Wohnung war sauber von oben bis unten geputzt.
Mega geil.
Und alle, wirklich alle Textilien waren gewaschen, boah, alle Aschenbecher waren ausgeleert und dazu, und dann hat sie so, ich weiß gar nicht, was das war, so Natron, glaube ich, also irgendwas Geruchsneutralisierendes, so kleine Schüsselchen überall in der Wohnung. Das heißt, es roch nicht nach Rauch.
Geil.
Ja, das war der Hammer.
Ja, das ist psychologisch auch echt unbezahlbar so.
Die hat
voll
mein,
geil.
Die hat mein Altglas weggebracht. So. Ja. Nicht alles, ich hatte noch was im Schrank versteckt. Aber ja, das war einfach, das war richtig krass. Und deswegen finde ich es halt auch, also es wird, ich bin da selber auch mit dabei und das, also die Sober-Community meckert ja gerne mal so über die Gesellschaft und dass alle immer so doof sind, wenn man nicht trinkt und dass man sich so vielleicht so ein bisschen ausgeschlossen fühlt oder so. Aber also ich muss sagen, eigentlich in meinem engen Kreis kann ich mich da nicht wirklich beschweren. Mm. Also die sind alle super. Ich habe allerdings jetzt auch nicht mit allen, ich habe jetzt auch nicht allen so zu alles erzählt. Und zum Beispiel habe ich den, also meinen Blog habe ich, von dem habe ich, ich habe eigentlich erstmal niemandem davon erzählt. Mm. Also meiner besten Freundin schon, meinem Freund. So, dem habe ich gesagt, du, ich habe eine Idee, du darfst nicht sagen, dass du sie doof findest. Das ist so, okay. Ja, ich will so einen Blog machen, ich glaube, es brauchst du. So, okay, die finde ich gut. Okay.
Ein kurzes Gespräch.
Was sollte er sonst anderes sagen, nachdem ich ihm gleich die Kritik verboten habe? Ja, und bis jetzt weiß ich noch nicht, ich weiß tatsächlich bei manchen nicht, ob die von dem Blog wissen. Und ich weiß noch nicht, wie vielen ich von dem Podcast erzählen werde.
Mm, okay.
Wie ist es bei dir?
Bei mir wissen alle alles mittlerweile. Also ich habe auch am Anfang alles häppchenweise verteilt. Also die große Info, meine lebensverändernde Info, so häppchenweise rausgegeben. Meistens so, so nebenbei. So, ach übrigens, ich habe gerade so ein Ding mit der Nüchternheit und so, ich teste das gerade mal aus, ich trinke gerade mal nichts für, keine Ahnung, auf unbestimmte
immer.
Zeit, forever, deal with it. Ja, also ich habe das so langsam in den Alltag eingeflochten, so glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt auch richtig eine richtig miese Erinnerung, was diese ersten paar Wochen und Monate angeht. Das ist alles wie in so einem Nebel. Ich wünschte, ich könnte auch rekonstruieren, wie ich mit den Leuten darüber geredet habe. Ich habe nämlich mal, da ich ja ein relativ lückenloses Netz von Sprachnachrichten habe mit diesem einen besagten Freund, der in Los Angeles war, habe ich da mal eben den Chatverlauf hochgescrollt bis zum August 2017 und mal geguckt, was ich dem eigentlich erzählt habe. So in der Woche, als ich aufgehört habe zu trinken.
Ja.
Und ich habe dann, also wirklich, ich habe dann so Andeutungen gemacht und ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Typen über alles geredet. Wir haben über alles geredet. Wir haben Sex besprochen, wir haben Love-Stories, wovor wir Angst haben, wir haben über den Tod geredet. Also es war echt nicht oberflächlich. Und mit diesem Thema, ich habe an dem Tag, als ich das erste Mal bei AA war, habe ich zu ihm gesagt, so in der dritten Nachricht des Tages oder so, ach ja, übrigens, ich war heute mal bei so einem Meeting, war ganz interessant. War ganz cool, mal gucken, vielleicht wird's ja was. Ich habe da ja so ein paar Baustellen irgendwie. Und es war wirklich so wenig Information, dass er darauf auch im Grunde nicht wirklich reagiert hat, weil er gar nicht jetzt irgendwie einordnen konnte, ob das jetzt irgendwie ein wichtiges Ding für mich ist oder irgendwie nicht oder so. Ich habe das so eingestreut. Und genau, ja, ich habe das häppchenweise erzählt, weil ich mir selbst auch nicht getraut habe. Weil ich wusste ja nicht, ob das hält mit der Nüchternheit und so. Und ich wollte die auch nicht schockieren, also weil ich auch gar nicht genau einschätzen konnte, wie problematisch die einzelnen Personen mein Trinkverhalten eingeschätzt haben.
Ich hatte zwischendrin so den Gedanken bei meinen Freunden, also nicht nur, wie problematisch die jetzt mein Verhalten finden, sondern vielleicht auch, dass ich so ein bisschen Angst habe, dass ich also gute Abende, die wir ja auch hatten, das war ja nicht immer, es war ja nicht alles schlecht. Also Naja, also ich kann halt nicht leugnen, dass es halt Abende gab, die schön waren und bei denen ich auch getrunken habe oder bei denen ich sogar betrunken war oder angetrunken, wie auch immer. Und das, ich weiß, dass ich, also jetzt zweifle ich daran, dass es der Alkohol war, der diese Abende toll gemacht hat, aber ich will halt sozusagen jetzt in meinem Befreiungsschlag der Nüchternheit und den Alkohol auch von mir zu stoßen, bin ich so ein bisschen vorsichtig, wie tief ich sozusagen in die Kiste lange, wenn ich mit Freunden rede, weil ich so nicht will, dass ich so schöne gemeinsame Erlebnisse so nachträglich so entwerte.
Mm. Ja, ich habe neulich mit einem Freund, stand ich an der Bar von einem Kumpel von ihm, also so eine wirklich so eine Hausbar irgendwie, und wir haben echt eine gute Zeit gehabt. Wir haben irgendwie lustigen Abend gehabt, so unter der Woche irgendwie. Er hat Bier getrunken, ich habe keine Ahnung, irgendwas Cola. Und der hat mir gesagt, weißt du, seitdem du aufgehört hast zu trinken, bist du viel witziger.
Geil.
So, das fand ich so schön. Ja. Also ich meine, ich weiß irgendwie, ich bin schlanker und habe einen geileren Körper und alles. Und ich weiß, ich bin auch irgendwie dauerhaft schlauer auf eine Art.
Dauerhaft aber, schlauer.
Ja,
Nüchternheit. Dauerhaft schlauer.
Noch ein möglicher Podcast-Titel.
Ja, geiler Slogan.
Aber das fand ich, das war das Schönste. Also das war eigentlich das schönste Kompliment, weil ich dann auch in dem Moment, wo er das gesagt hat, gemerkt habe, das stimmt. Wir hatten so einen schönen Schlagabtausch, so Ping-Pong hin und her. Ich habe auch in meiner Nüchternheit irgendwie angefangen, mit dem wieder Englisch zu reden. Der ist Brite. Wir haben früher mal Deutsch geredet, dann auf einmal Englisch. Weiß nicht warum. Aber er meinte, ey Mann, du bist so viel witziger.
Und geil.
Das war gut.
Ich merke, also ich, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass was Freundschaften auch echt beeinflusst ist. Ich habe auch das Gefühl, ich bin irgendwie schlagfertiger vielleicht. Mhm. Ich bin halt insgesamt mehr da.
Ja.
Und ich höre halt mehr zu und habe das Gefühl, ich bin eine bessere Freundin. Also den Menschen, denen ich eine Freundin bin, bin ich eine bessere Freundin.
Ja.
Und das finde ich auch schön zu merken. Also es ist ja überhaupt nicht so, dass ich jetzt vorher gedacht hätte, dass ich irgendwie ein Arschloch bin oder so. Mhm. Oder dass eigentlich ist es auch ein Wert, den ich in mir trage, dass ich will empathisch sein und ich will vermittelnd sein und auf Menschen eingehen und mitdenken und so. Das kann ich halt jetzt viel besser. Und das heißt nicht, dass ich das vorher schlecht konnte. Jetzt ist es halt nur irgendwie besser.
Mhm.
Ich merke mir auch Sachen. Viel mehr.
Man wird ja auch, neulich hat jemand im Meeting gesagt, die Ex-Trinker sind die zuverlässigsten Menschen auf der Welt, weil die halt eigentlich durch die Bank weg, durch ihr Trinken chaotisch geworden sind. Also dein Leben chaotisiert sich halt und du sagst halt häufiger Verabredungen ab oder bist zu spät zu irgendwas oder bist schludrig, vergisst Sachen.
Ja. Yeah.
Und so. Und dadurch, dass man den Wert der Ordnung sozusagen anfängt, krass wahrzunehmen, wenn man aufhört zu trinken, dadurch wird man dann, also oder Mann, ja, man ist immer blöd, aber viele Trinker werden dann manisch zuverlässig und pünktlich und sind dann halt da und gehen ans Telefon immer und du weißt, das sind dann die Leute, auf die du dich verlassen kannst. Das merke ich auch. Also ich habe natürlich auch mehr Kraft, so emotionale Kraft für Leute da zu sein.
Auch weil du besser haushältst, vielleicht.
Ja, das stimmt. Fuck, das stimmt.
Fuck.
Ja, also die Beziehungen sind insgesamt besser geworden, oder?
Mhm.
Ja.
Ja, ich bin ja aber auch noch im Prozess. Ja, es gibt auf jeden Fall Menschen, mit denen, würde ich sagen, aktuell auch es irgendwie Reibungspunkte gibt. Und die Reibungspunkte sind vielleicht eher gerade auf bei mir, ich bin gerade so kryptisch, weil ich mit den Leuten noch nicht drüber geredet habe.
Also hinterher alles rausschneiden oder nochmal einsprechen.
Ja, immer so zensieren, so die Namen. Ja, genau. Wir wissen überhaupt nicht, wer gemeint ist. Und habe ich in so einem Freundeskreis-Gruppenchat geschrieben, hey, ich habe diese Weingläser, will die vielleicht jemand haben? Und es hat keiner gesagt, ja, sondern nur eine Freundin sofort mit geantwortet, mit, naja, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wie es passiert ist, aber irgendwie war dann plötzlich der Plan, wir treffen uns bei ihr, trinken da Wein Und ich nehme die Gläser dann wieder mit nach Hause oder so.
Das ist eine sehr gute Idee.
Und ich war so, also ich war echt, das ist halt das Ding an Gruppenchats so, ne? Es ist halt irgendwie, ist die Kommunikation da immer ein bisschen verquer. Und ich dachte aber so, oh Mann, ey, es ist jetzt, also wenn man mir zugehört hat in den letzten, da seit im letzten halben Jahr, dann weiß man, dass sozusagen dieses Nüchternheitsding einfach ein Ding ist bei mir. Mhm. So. Und dass das Alkohol vorher auch ein Ding war. So. Und jetzt will ich sozusagen einfach nur meine Gläser loswerden, was irgendwie auch ein bisschen so ein symbolischer Akt ist.
Ja.
Nicht, dass jemand den unbedingt verstehen muss, aber wo ich so dachte, naja, man könnte auf den Gedanken kommen. Ja, und dass ich habe das Gefühl, der wurde so sabotiert.
Ja. Hast du da eine Ansage gemacht in dem Chat?
Ich habe gesagt, Leute, ich wollte jetzt nicht irgendwo hinkommen, um zu saufen. Ich wollte sie loswerden, weil ich nicht mehr trinke. Und ich so. Und das stand dann da für 1-2 Tage, so als letzte Nachricht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so in Gruppenchats.
I don't do Gruppenchats.
Ja, das ist auch schlau, ich glaube. aber so dieses, also man. Es ist so ein bisschen so, als würde man, weißt du, wie so ein, in so einem Raum sein und man hinterlässt so einen kleinen Kackehaufen und alle gehen einfach die ganze Zeit drumrum und ignorieren, dass er da ist. Also so kam ich mir halt vor.
Alles klar.
Und ja, keine Ahnung, irgendwie, ja, ich habe die scheiß Gläser halt immer noch.
Okay. Ich habe ja meine Weingläser irgendwann zu Kerzenhaltern umfunktioniert.
Wie geht das denn?
Na, du tust halt ein Teelicht rein.
Ach, dann ein Teelicht. Ich habe gerade gedacht, du hast so eine Stabkerze gesehen.
Könnte man bestimmt auch.
Geht bestimmt auch.
Ja, ja, ja.
Ja.
Oder Süßigkeiten. Ist auch ist schön Fruchtglas, Gummibärchen.
Ja, muss ich mir noch überlegen, ob ich wie ich mit dieser Geschichte umgehe.
Okay.
Du, was ich mich noch gefragt habe, wie ist es denn mit deinen AA-People? Sind da Freunde dabei? Wie sind da die Beziehungen?
Ja, die gibt's. Also es gibt Freunde bei AA. Allerdings muss ich dazu sagen, ich gehe nur in ein Meeting. Viele Leute, die ich kenne, die zu AA gehen, die gehen halt exzessiv zu AA und tauschen dann auch ihren gesamten Freundeskreis mehr oder weniger aus.
Aha.
Ich kenne einige Menschen, die nur noch AA-Bekanntschaft, also nur noch nüchterne Leute in ihrem Freundeskreis haben, irgendwann, also nach einer Weile, nach einem Jahr oder 2 Jahren. Und das ist bei mir definitiv nicht so. Ich gehe halt wirklich einmal die Woche, das ist relativ wenig. Und ich habe diese eine Gruppe, da bin ich fast die Jüngste. Und dort habe ich eine Freundin, die ich aber auch hauptsächlich dort sehe, der ich total verbunden bin, die ich wirklich sehr mag. Und manchmal gehen wir Kaffee trinken oder wir gehen nach dem Meeting bei ihr vorbei, die wohnt um die Ecke von dem Meeting und trinken da noch irgendwie Tee auf der Terrasse oder so. Das ist nicht super eng. Was ich gemacht habe, ist, ich habe ungefähr ein Jahr in meiner Nüchternheit angefangen, jemanden aus AA zu daten.
Da wird doch eigentlich, sagt man da doch, das darf man nicht, soll man nicht, weiß ich nicht.
Das ist eine von den Empfehlungen. Man soll im ersten Jahr auf gar keinen Fall irgendwie sich mit romantischen Beziehungen beschäftigen, weil das eben auf allen Ebenen sozusagen emotional aufwühlend ist.
Ja.
Und weil das oft so, die romantischen Beziehungen sind ein großer Faktor der Instabilität für Leute, die aufhören zu trinken. Und deswegen sagt man, konzentriere dich auf dich selbst und mach ein Jahr lang mal keine Dates.
Und gerade wenn beide sozusagen in einem ähnlich instabilen Zustand sind, stelle ich mir das.
Ja, und wenn beide halt auch vor, emotional irgendwie durch sind und auch die meisten Leute haben ja auch Issues mit Beziehungen dann irgendwann entwickelt, wenn sie trinken. Normalerweise ist man ja dann auch mit anderen Trinkern verbandelt und hat alkoholgeschwängerte Beziehungen und so. Und natürlich triffst du bei AA auch dann super Leute, die deinem toxischen Beziehungsmuster entsprechen.
Mhm.
Und das war auch so. Also von einigen habe ich mich da erfolgreich ferngehalten, was teilweise nicht leicht war. Aber mit einer Person war ich tatsächlich, also ich schreibe auch über diese Person in meinem Blog, ich nenne ihn Luca in meinem Blog. Und mit dem habe ich mich angefreundet. Also wir hatten immer so eine Routine, dass wir zusammen nach dem Meeting Falafel essen gegangen sind. Und das ging so ein Jahr, waren wir wirklich Freunde irgendwie und haben uns viel über die Nüchternheit unterhalten und so. Und irgendwann haben wir dann angefangen so zu daten. Mit dem, das ist schwer zu sagen, der war irgendwie, der hat mich halt auf dieser Ebene verstanden. Mhm. So, und ich ihn. Und mit dem habe ich das erste Mal so mitgekriegt, wie, was für ein großes Ding das eigentlich ist, komplett ohne Betäubung jemanden das erste Mal zu küssen. Mhm. So, wie nervenaufreibend das ist.
Ja.
Weil das war für mich auch, das war ein krasser, eine krasse Erkenntnis oder eine krasse Erfahrung, weil ich damit eigentlich immer super locker war. Also wie gesagt, ich habe das ja schon erzählt, ich bin also in Bars zu Typen hingegangen und habe mit denen angefangen rumzuknutschen, ohne mir irgendwas dabei zu denken. Mhm. Und ich war nicht schüchtern und ich war nicht irgendwie, ich war eine Rampensau in der Hinsicht. Mhm. Und mit dem habe ich gemerkt, so wie nervös man ist, was für eine Überwindung das ist, jemanden zu küssen oder jemandem zu sagen, dass man ihn toll findet oder irgendwas. Der war mit seiner eigenen Nervosität so cool irgendwie. Weiß nicht, das war schön. Es war schön zu sehen, dass der Typ irgendwie, dass der nervös ist und der hatte irgendwie auf so eine sehr angenehme Art und Weise keine Fassade. Und hat nicht versucht, das durch übertriebene Coolness zu kompensieren oder irgendwie zu überdecken, sondern hat sich einfach selber nervös sein lassen.
Oder meinst du, spielt eine Rolle, wie ihr euch kennengelernt habt, dass natürlich über ein Meeting, wo man sozusagen sofort irgendwie seinen dunkelsten Shit aufs Tablett bringt, da was soll man da noch an Fassade aufrechterhalten?
Ja, ja, klar. Das stimmt. Das war auch so ein Ding. Ich kannte halt seinen dunkelsten Shit und er meinen, bevor wir überhaupt angefangen haben, rumzumachen.
Mhm. Aber ich habe das Gefühl, also dieser dunkelste Shit, um immer dabei zu bleiben, ich merke, dass es schon auch, also dass es auch gut tut, einfach Menschen zu haben, mit denen man sich speziell darüber austauschen kann. Und halt klar, ich schätze meine Freunde, ich liebe meine Freunde, alle prima. Aber genau, es ist halt irgendwie was anderes, sich über diesen Kram auszutauschen. Mhm. Dadurch, dass ich sozusagen bis jetzt nicht so richtig in Meetings gegangen bin, gesagt, also mal in eins, und das war aber jetzt halt auch nicht meine Peer Group oder so. Also die waren wirklich deutlich älter.
Ja.
Aber es ist auch sowas, wo ich merke, so ich möchte das gerne mehr. Ich möchte gerne mehr nüchterne Freundinnen.
Ja.
So, weil ich auch so jetzt, also ich merke das halt gerade im Online-Kontext. So, ja. Da hatten wir uns vorhin auch off-air drüber unterhalten, dass es schon eine Menge Frauen auch gerade sind, die irgendwie in dieser Online-Bubble, in dieser Community aktiv sind. Viele mit Pseudonym, viele auch, also ohne Gesicht zu zeigen, was ja auch völlig in Ordnung ist und cool ist und so, alles gut. Und das ist aber trotzdem auch, dass es cool ist, diesen Austausch auf jeden Fall zu haben.
Ja, du hast gesagt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, meintest du, dass du jetzt immer, dass du früher mal Dates mit Männern hattest und jetzt hast du immer Dates mit Frauen.
Ja, genau, genau. Immer, ich habe irgendwelche Leute, die ich übers Internet kennengelernt habe. Ja, früher waren das alles Typen. Jetzt Frauen halt. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt, für mich wäre jetzt, glaube ich, die Hemmschwelle auch viel höher, mich mit irgendeinem Typen zu treffen.
Ja.
Nur weil er auch nicht trinkt.
Ja.
Das interessiert mich nicht.
Ja, genau. Das kriegt er ja schnell was Creepiges auch.
Ja. Und nicht mit jedem Typen startet man dann einen Podcast.
Ja, stimmt. Obwohl das mal interessant wäre. Also ich meine, mit diesem Typen, mit dem ich dann so ein bisschen so eine romantische, was auch immer das war, waren nie verliebt ineinander oder so. Wir haben einfach. Ja, wir waren so Komplizen so ein bisschen. Mit dem habe ich dann irgendwann das beendet, also das romantische, sexuelle beendet, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass er hat mir irgendwann gesagt, so ich müsste aufpassen, dass ich mich nicht in ihn verknalle. Und das war so, das war zu dem Zeitpunkt dann Gott sei Dank schon echt ein sofortiger Dealbreaker für mich. Oh, früher wäre das nicht so gewesen. Früher hätte ich gesagt, okay, ich knack dich jetzt. Das ist jetzt, das kriege ich jetzt hin so. Aber zu dem Zeitpunkt, das, da war das, da habe ich sofort, ich habe das gehört und ich dachte so, oh fuck. Shit, der, okay.
Also einfach, weil es so eine dumme Sache ist zu sagen. Ja. Nicht, weil du Angst hattest, dass du dich tatsächlich verliebst, oder?
Nee, ich hatte, ja. ich habe schon gemerkt, ich habe schon gemerkt irgendwie, dass ich weich werde, weil ich jetzt auch, ernsthaft, ich muss jetzt akzeptieren, glaube ich auch so ein bisschen, dass so romantische, sexuelle, körperliche Nähe und so, das ist was mit mir macht. Also ich bin halt nicht mehr die coole Sau, die einfach irgendwie dreimal die Woche jemanden vögeln kann und das macht nichts mit mir. Das macht was mit mir jetzt. Das ist halt so. Und ich habe auch gemerkt, obwohl ich wusste, dass es nicht mein Typ ist irgendwie, habe ich gemerkt, dass ich anfange, eben, dass mir das wichtig wird und dass ich auch will, dass es okay ist, wenn mir das wichtig wird.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So, und er hat da, er hat mich so ein bisschen auf Abstand gehalten, weil er wollte das kontrollieren und hatte da keinen Bock drauf. Und das fand ich auch okay. Und dann dieses Gespräch, was wir da hatten, hatten wir am Telefon, also, er meinte dann, da muss man aufpassen hier, dass man hier nicht zu sehr einsteigt und so. Und dann habe ich das Telefonat beendet und habe so mich ein bisschen mies gefühlt, so einen halben Tag. Und als wir uns dann das nächste Mal gesehen haben, habe ich zu ihm gesagt, so, okay, du, lass uns zurückgehen zum Freunde sein. So. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht. Und jetzt sind wir Freunde wieder. So, und das ist cool. Also, das ist tatsächlich ja eigentlich der eine Freund, den ich aus AA habe, mit dem ich jetzt auch ganz normal befreundet bin, eben mit dem ich regelmäßig Kaffee trinken gehe und so. Oder ja, aber ich merke einfach grundsätzlich, dass das Daten und die romantischen Beziehungen immer schon schwieriger waren, im Kontext mit Nüchternheit. Das war Freundschaften, das war nicht so aufreibend für mich, diese Transition zu machen, also diesen Übergang zu machen ins nüchterne Leben mit den Freunden, das ging. Aber das Daten und diese Liebesbeziehung und so, das war schwer, das nüchtern zu machen. Das war richtig schwer. Das ist irgendwie ist vielleicht Stoff für eine andere Folge.
Ja, ich glaube, Liebe, Dating, Sex und alles, was dazugehört, wäre guter Stoff für noch eine Folge. Du hast es ja jetzt wunderbar angeteasert.
Ja. Gibt es also irgendwann in der Zukunft nochmal eine Folge zu.
Also alles, was sich irgendwie zwischen Freundschaften, Bekanntschaften und oder auch Partyinteraktionen, soziale Gefüge und so weiter. Ein riesiges, riesiges Thema. Ich glaube, also was ich bei meinen Freunden sagen kann, die sind da irgendwie alle cool mit und so. Vielleicht ist das auch so ein Ding, so wichtig muss man sich dann vielleicht auch nicht nehmen mit seiner Nüchternheit. Für einen selbst ist das voll die krasse Revolution.
Ja.
Aber den meisten ist es vielleicht egal.
Ja. Ja, das stimmt. Das ist mir sehr klar geworden, als ich mit meiner damals noch besten Freundin, ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich nüchtern geworden bin, saß ich mit ihr im Spa rum oder lag mit ihr auf so einer Liege. Und ich habe irgendwas erzählt, wie jetzt mein Leben anders geworden ist, wie ich tief im Inneren sozusagen es ging um meine Beziehung mit Männern, dass ich irgendwie mit Männern fundamental das alles geändert habe jetzt in meiner Nüchternheit. Und sie hat mich wirklich ernsthaft völlig ratlos angeguckt und meinte, wie jetzt, also du meinst jetzt, dass weil du nicht mehr trinkst, dass das jetzt Auswirkungen hat oder dass du jetzt, die hat's überhaupt nicht verstanden.
Krass.
Dass es so lebensverändernd ist eben, dass es diese Revolution, das hat sie nicht gesehen und sie hat auch, in dem Moment wurde mir auch klar, dass sie offensichtlich nicht sieht, dass ich anders geworden bin. Wo ich halt das Gefühl hatte, ich bin völlig neu geboren und ich bin irgendwie jetzt so Phönix aus der Asche und alle müssen das sehen und alle kriegen das mit so.
Aha.
Aber für sie war das so, okay, das ist jetzt wirklich ein Thema, offensichtlich. So krass.
Huh.
Also so seelisch. Ich meine, sie wusste, dass es irgendwie so ein, dass sich das verändert hat, also dass ich jetzt nicht mehr trinke, meine Zeit nicht mehr damit verbringe, aber dass es seelisch oder charakterlich irgendwie jetzt eine Veränderung gegeben hat, das hat sie überrascht.
Ich muss da mal eine Umfrage starten bei meinen Leuten und einfach mal so fragen.
Habe ich mich verändert?
Genau, ja, schon auch. Also weil vielleicht ist ja auch die Einschätzung, was ich vorhin meinte, so von wegen, ja, ich bin jetzt eine viel bessere Freundin und ich kann viel besser zuhören. So, vielleicht denken sie ja so, redest den ganzen Tag davon, wie geil es ist, Limo zu trinken. So, halt die Fresse. Das kann ja sein.
Ja, ja, stimmt.
Das ist doch vielleicht ein ganz schönes Fazit für die Folge. Ich glaube, ich hole mir einen Reality-Check bei meinen Freunden.
Die mache ich auch.
Ja?
Ja.
Ja, das wäre doch auch ein cooles Thema. Ja, da können wir dann das nächste
Homework,
Mal.
Ist eine Homework, genau.
Ja, hier, Hausaufgabe. Auch an euch da draußen an den Geräten.
Frag mal eure Freunde, ob ihr jetzt bessere Freunde seid.
Seid ihr bessere Menschen geworden? Fragt euer Umfeld.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.